Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute wieder mit Tourspezial Nummer 12. Und wie immer bei einem Tourspezial kann das nicht laufen ohne den lieben Chris aus der schönen Bodenseegegend. Guten Abend.
Hallihallo.
Wir sind heute an einem Mittwochabend. Wir haben es irgendwie doch noch so gerade hinbekommen, heute unter erschwerten Bedingungen aufzunehmen. Aber irgendwann müssen wir ja mal so anfangen, die Tour-Revue passieren zu lassen, was bisher passiert ist. Und was zumindest brauchen wir uns keine Gedanken, um die Themen zu machen. Das ist ja auch schon mal was wert.
Aber auf was ich dich noch gerne hinweisen würde, Dosse ist 12 und nicht 2.
Ja, ja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, und, nee, 10 kann ich mir nicht merken.
Diez.
Diez. 11, 12, 13, 14, weiß ich nicht.
Warum sagst du immer zu Wilhelm 12?
Weiß ich nicht. Klingt doch schön. Ich kann auch nur bis 5 oder konnte nur bis 15 zählen, weil der Volleyballsatz immer nur bis 15 ging, dem, wo ich am Strand Volleyball gespielt habe. Deswegen 16 weiß ich schon nicht mehr. Aber du anscheinend auch nicht.
Doch. DSC6.
Echt?
Ja.
Das liegt daran, weil du Tischtennis gespielt hast und dann geht der Satz bis 21. Gehen wir einfach mal chronologisch das bisher Geschehene durch und dann am Ende vielleicht mal so kurz ein bisschen Revue passieren lassen und natürlich auch das große zweite Thema oder das große Thema neben dem Sport, die Berichterstattung. Da scheiden sich ja die Geister schon wie es gelaufen ist und wie es zu laufen hat. Wie hat dir der Tourauftakt gefallen, Utrecht?
Also ich fand es schön oder finde es generell schön, wenn so eine Rundfahrt mit einem Zeitfahren beginnt. Also da ist doch eine ganz andere Spannung da, als wenn da jetzt so eine, ich nenne es mal langweilige Flachetappe da stattfindet, wo gefühlt jeder Fahrer versucht, das gelbe Trikot zu erringen und bei so einer Massenankunft oder so, da hat ja auch jeder so das Gefühl, es kann irgendwie klappen. Das ist jetzt bei einem Zeitfahren anders, da sparen manche Fahrer noch Kräfte, weil sie noch nicht ganz so fit sind oder weil sie wissen, am nächsten Tag wird es hart für den Kapitän. Und ja, da auch mal so gleich ein erstes Indiz, wie ist die Form jedes Einzelnen. Man hat er ja schon gleich einen gewissen Hinweis, weil da muss ja jeder gleich alles geben.
Und was ich auch immer sehr schön finde, es hat irgendwie jeder der Fahrer mal so seine irgendwie 15 Sekunden Berühmtheit, ne? Weil die meisten werden ja doch zumindest ganz kurz eingeblendet. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass du mal im Fernsehen auftauchst als Fahrer, ist viel größer. Und jeder hat irgendwie so die Chance, auch mal sich zu präsentieren. Das finde ich auch so ganz angenehm.
Ja, ja.
Ja, also das, super. Ich fand die Stimmung.
Wenn es nach mir geht, hätte der Prolog oder das Zeitfahren auch durchaus gern ein bisschen kürzer sein können, dass die Abstände vielleicht noch ein bisschen kürzer sind, weil dann hätte es vielleicht auch auf den Folgeetappen vielleicht mal auch die Chance für den einen oder anderen Sprinter geben können mit den Zeitbonifikationen, so wie früher, da hat dann auch mal ins gelbe Trikot zu fahren. Also das hätte mir da schon gefallen. So waren die Abstände ja dann doch schon ein bisschen größer.
Ja, das stimmt. Also für Sprinter war quasi von vornherein nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich, dass sie die Möglichkeit haben, ins gelbe Trikot zu fahren. Vom Stimmung fand ich auch in Utrecht sehr, sehr toll. Also aber so Prolog oder Einzelzeitfahr-Dinger, das ist ja meistens die Stimmung, wenn das als erste Etappe ist, insbesondere dann ja hervorragend und herausragend. Hab auch von Leuten gehört, die da waren, dass es sehr, sehr toll gewesen sein muss. So die Stimmung in der Stadt als Ganzes.
Gesehen. Zumal man ja auch sagen kann, einer der Top-Favoriten war ja dann auch noch ein Holländer, also da war ja auch sogar die Chance da, nach 26 Jahren das erste Mal wieder einen Holländer im gelben Trikot, also ist ja schon eine extrem lange Zeit. Als Deutscher ist man da ja in den letzten Jahren auch wieder fast sogar ein bisschen zu verwöhnt, möchte ich fast meinen. Also da ist jetzt in den letzten Jahren kein Jahr vergangen ohne gelbes Trikot. Und ja, da sind die Holländer doch so ein bisschen gieriger drauf, sage ich mal.
Vielleicht kurz noch am Tag vorher oder vielmehr in der Nacht vorher, muss man ja schon sagen, kam dann noch, wie soll man sagen, der Skandal oder das große Bohai um Lars Bohm.
Ja, Skandal würde ich es jetzt nicht mehr nennen. Also ich würde mal sagen, die erwartete nächste negative Nachricht über Astana wird wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht die letzte gewesen sein. Also there's more to come, würde ich sagen. Also the never ending story of Astana.
Ja, mittlerweile mein Argument immer, ja, das ist vielleicht doch dann nur diese in Anführungszeichen ausgegliederte Trainingsgruppe in Kasachstan. Wird so langsam auch hinfällig, muss ich zugeben, muss ich mir selber eingestehen. Und dafür fand ich, dass es so am Abend vorher der Riesenhype und tritt Astana jetzt aus dieser Vereinigung der Gruppierung für den lauteren Radsport oder wie sie es genau nennt, aus oder nicht und kann ein neuer Fahrer nominiert werden. Dafür, dass es am ersten Tag so ein Feuerwerk an Diskussionen und hin und her gab, ist es dann auch ganz schnell wieder vergessen geraten. Also kaum lief die Tour, war von Lars Boom gar nicht mehr die Rede.
Genau, aber das zeigt ja auch ein Stück weit, wie wichtig den Teams überhaupt dieses, wie heißt, glaube ich, Mouvement pour un glaubwürdigen Radsport.
Ja, genau.
Ja, mein Gott, also Ende letzten Jahres war ja schon so ein ähnlicher Fall, wo sie dann das nächste Rennen da, glaube ich, bei der World Tour dann nicht gefahren sind. Aber ja, was ist das denn für eine Vereinigung, wenn die einem so wenig bedeutet, dass man da einfach im Zweifelsfall sagt, okay, gut, dann war es das eben mit dieser Vereinigung. Also das ist für mich auch so ein bisschen so Etikettenschwindel. Also einfach so ein bisschen sagen, ja, nach außen hin, ja, wir sind doch Mitglied dieser Gesellschaft, wir sind doch, ja, wir tun alles gegen Doping und dann kommt es zu einem Dopingfall, ach, so wichtig ist uns das jetzt doch nicht. Also, ja.
Ich glaube, zumindest wurde Astana jetzt aus dieser Veranstaltung rausgeworfen, beziehungsweise ausgeladen oder wie, aber was ich jetzt mal zumindest als Schritt in die richtige Richtung sehe, im Ergebnis ändert das natürlich nichts. Es ist konsequenzenfrei. Da fragt man sich dann auch, was soll das? Völlig zu Recht von dir die Frage gestellt. Am Ende, die ersten, also Platz 2, 3 und 4 waren jetzt eigentlich so, wie man sich das Podium gut hätte vorstellen können.
Absolut, klar. Also Tom Dumoulin und Tony Martin waren für mich so die zwei Top-Favoriten. Mhm. Cancellara ein bisschen hinten dran. Aber dass Rowan Dennis dann wirklich da nochmal 5 Sekunden schneller fährt, hat mich wirklich gewundert. Er war zwar bei einigen Buchmachern hoch im Kurs gestanden, aber so die richtige Referenz hat dann doch gefehlt, dass es für ihn da ganz, ganz nach vorne reichen kann. Also es ist so, er hat ja jetzt die Zeitfahrwettbewerbe bis jetzt auch nicht dominiert. Also da gab es jetzt nicht wirklich so ein Anzeichen, dass er jetzt der absolute Top-Favorit sein könnte. Aber ja, frühe Startnummer oder mittelfrühe Startnummer, früh eine Zeit gesetzt und da haben sich dann alle anderen so die Zähne ausgebissen.
Hast du verstanden oder kannst du mir vielleicht erklären, warum Quintana so früh gestartet ist? Mein Gedankengang, wenn ich den kurz so mal darlegen darf. Ich dachte, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie wissen etwas von einem Wetterbericht, was die anderen nicht wissen, mag sein, dann lassen sie Quintana deswegen früher starten. Dann war aber der Gedanke, warum wird dann Valverde später starten? Oder es ist einfach nur irgendwelche Psychospielchen gewesen, oder er verträgt das noch wärmere Wetter am Nachmittag besser, oder hast du irgendeine andere Erklärung, die ich mir bis jetzt noch nicht so zusammengereimt habe?
Naja, Quintana ist jetzt auf dem Papier jetzt nicht so als der stärkste Zeitfahrer einzuschätzen. Ich weiß jetzt nicht, welches Team hinter Movistar immer gestartet ist. Vielleicht hatte man auch einfach Bedenken, dass der nächste Fahrer ihn einholt. Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht ist das so eine Möglichkeit,
wo man sagt, aber sehr, sehr guter Gedanke. Also das hat in meinen Überlegungen bisher noch gar keine Rolle gespielt, ja.
Also ich weiß jetzt gar nicht, wer da nach ihm gestartet ist, also oder nach Valverde. Man müsste da jetzt mal schauen, aber im Endeffekt waren sie vom Ergebnis her relativ nah beieinander. Ich glaube, sie trennen 5 Sekunden, die sie auch nach wie vor noch auseinander liegen.
Ja. Es hatte mich nur wirklich nachhaltig gewundert, weil es gab für mich keine Erklärung. Und das ist bis jetzt fast sogar die beste, die ich hier bekommen habe, dass das der Grund sei. Am Ende, also von den Gesamtfavoriten, sag ich mal, lang für meinen Geschmack überraschend weit hinten für so ein Zeitfahren, was ein Froome hätte ich zumindest schon ein bisschen weiter vorne einsortiert. Ich meine, 50 Sekunden ist jetzt nicht die Welt auf so einem Zeitfahren, aber dass jetzt zum Beispiel ein Degenkolb, wen hatten wir denn noch da vorne? Okay, Sagan jetzt ganz gut, aber ein Uran vielleicht, ja. Also da sind schon einige davor, wo ich gedacht hätte, das hätte ich nicht unbedingt vorher so vermutet.
Ja klar, die große Überraschung für mich, Thibaut Pinot, der auf der Etappe wirklich sehr, sehr stark gefahren ist, hätte ich ihm da nicht so zugetraut. Umso enttäuschter, wenn ich einen kleinen Ausblick geben darf, bin ich dann über seinen Leistungsabfall nach der ersten Nach der ersten Etappe, ja. Gut, die ganz großen Favoriten, die haben alle so ein bisschen Federn gelassen. Also Van Garderen 20. Da hätte man vielleicht auch gedacht, geht ein bisschen weiter vorne. Nibali 22. Ja, und dann zu Froome auf Platz 39. Da muss man schon relativ weit scrollen.
Mhm. Aber insgesamt, es hat sich jetzt keiner irgendwie, es gab jetzt bei keinem ein größeres Problem oder wie soll man sagen, sie sind alle nah beieinander geblieben, von den vier doch für die allermeisten als Favoriten angesehenen Fahrer.
Ja, generell kann man sagen, die ganzen Top-Favoriten waren eigentlich grob im Rahmen von einer halben Minute und von daher ist da jetzt überhaupt keiner jetzt aufgrund des Zeitfahrens rausgefallen. Fahrer, der ein bisschen aufs Gesamtklassement abgesehen hat, der aber dann enormes Pech hatte, war Dominik Nerz.
Ja, ach der, genau.
Mit Lenkerbruch oder da ist ja genau. Dann der Zeitverlenker abgefallen. Ja, nicht nur, dass das aerodynamisch natürlich ordentlich reinhaut, das ist dann auch die Unsicherheit, die man ab dem Moment hat. Er kann nicht mehr in die Zeitfahrposition. Je schneller man fährt, umso wichtiger ist dieser aerodynamische Gedanke. Also da kann man davon ausgehen, ohne das Missgeschick wäre er bestimmt auch noch mal eine halbe Minute schneller gewesen. Und dann wäre er eben auch bei den Leuten gewesen. Ich sehe jetzt gerade nur einen Fahrer, der jetzt da auch relativ viel Federn hat oder Federn verloren hat, war Rodriguez, aber bei dem kommt man es wirklich erwarten. Also der ist jetzt wirklich von den Mitfavoriten doch der am Zeitfahren die schwächste Leistung eigentlich schon immer.
Nerz und das ganze Rad wirkt halt instabil, ne? Also ich habe da hingen ja wirklich Teile runter. Es sah so aus, als wäre die rechte Bremse komplett abgefallen. Du kannst nicht mehr richtig bremsen und das dann in den Kurven natürlich zu Schwierigkeiten führt. Und das war echt ganz, ganz großes Pech. Ich glaube auch, also das muss einen so abfacken, weißt du, auf den ersten 15 Minuten von so einer Tour schon so ein Pech zu haben. Boah, da würde ich, glaube ich, abends echt stinkig ins Bett gehen. Nun ja, weiter mit dem zweiten Tag. Also Toni Martin, muss man sagen, einfach, ja, ich will nicht sagen Pech gehabt an dem Tag, aber nicht das, was er sich erhofft hatte, zumindest erzielt.
War an dem Tag einfach nicht stark genug.
Genau, und ich fand auch die Reaktion, er hat halt gesagt, okay, ne, es gibt halt manchmal Leute, die sind besser und das war dann in diesem Fall so und das ist dann auch so okay. Tag Nummer 2, Etappe von Utrecht nach Zeelande. Zeeland? Wie willst du es aussprechen? Zeeland? Naja, am Meer entlang halt.
Ist nicht mein Anspruch, Holländisch zu lernen. Beziehungsweise essen zu können.
Eigentlich nicht dein Anspruch, Holländisch zu lernen, das ist schon untertrieben, oder? Das ist eigentlich, also willst du auch gar nicht.
Nö.
Also ja. Nach Zeeland. Es ging am Meer entlang und ich hatte prognostiziert, es gibt eine Sprintankunft. Du hast gesagt, Hoff erzählt Quatsch, Windkante und es war dann am Ende auch so.
Ja, Bub, manchmal solltest du eher auf mich hören.
Ja, öfter. Also wahrscheinlich noch viel öfter, aber in dem Fall würde ich sagen, so ganz falsch lag ich dann auch nicht, weil für eine Windkantensituation waren entweder die Sprinter sehr aufmerksam oder ja, waren sehr aufmerksam. Weil es war ja, die Anzahl der Sprinter, die vorne waren, es war Sagan vorne, es war Cavendish vorne, es war Greipel vorne.
Aber wie sagt denn, dass bei Windkantensituationen keine Sprinter vorne sein dürfen?
Ja, aber bei einer Sprintankunft zeichnet sich dadurch aus, dass die Sprinter gewinnen. Und Sprinter haben gewonnen. Also lag ich auch nicht ganz so falsch. Aber du hast natürlich recht, die Windkante überwiegt.
Wenn jetzt ein Sagan ein Zeitfahren gewinnt, ist es eine Sprintetappe sozusagen.
Nee. Aber wenn ich vorher sage, das ist eine Sprintetappe und Sagan gewinnt und dann ist eine Sprint. Nein, Quatsch, das ist natürlich was ganz was anderes. Aber ich sag ja, die Windkantensituation ist das Entscheidende gewesen. Und deswegen hast du recht. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so sehr auswirkt an dem Tag schon. Was gibt's über die Etappe zu sagen? Windkantensituation, an dem Tag haben Valverde und Quintana ein bisschen Federn gelassen.
Genau, also so irgendwie so das typische Spiel, also Windkante wäre es nicht vorne, Valverde und Quintana dann ja auch. Also es gab zwei Windkantensituationen, Valverde war schon mal abgehängt, hatte dann das Glück, dass die Gruppe nochmal aufgeschlossen hatte und wurde dann nochmal abgehängt und dann hat es ja wirklich das komplette Movistar-Team da wirklich getroffen. Also es ist schon frappierend, wie immer die gleichen Mannschaften dann doch nach hinten gebunden werden. Also wenn ich es mir jetzt mal überlege, ich habe jetzt, glaube ich, noch nie eine Windkantensituation erlebt, in der ein Contador da jetzt nicht vorne war.
Ja.
Ist eigentlich unvorstellbar. Auch Chris Froome ist größtenteils vorne dabei. Da muss man sich schon mal auch die Frage stellen, wie klappt das, dass es die da quasi bei sowas nicht erwischt? Dann kann man jetzt sagen, hey, vielleicht ist es die Qualität, aber das glaube ich jetzt nicht. Es gibt da mit Sicherheit in Teams wie Movistar genügend Fahrer, die auch die Qualität haben. Also ich denke einfach, das ist die Fahrlässigkeit. Ja. Und die Fahrlässigkeit hat dann halt bei der Etappe dann am Ende 1,5 Minuten gekostet. 1,5 Minuten, die man jetzt erstmal wieder auf Fahrer wie Uran, Contador, Van Garderen, Froome und wie sie da so heißen, erstmal wieder reinholen muss. Und das wird verdammt schwer. Was mich überrascht hat, war, dass selbst Nibali mit nach hinten gebunden wurde, weil das eigentlich so ein Fahrer ist, der das meistens dann auch schafft, dass er sich da vorne positioniert. Und ja, war dann auch noch das große Glück für Movistar-Jungs, dass einige Top-Leute hinten zusätzlich gebunden waren und deshalb auch mehrere Teams sich da beteiligt haben.
Hm. Deswegen ja am Ende der Rückstand, ich glaube, so eine knappe Minute war es ungefähr. Anderthalb?
Ja.
Okay, dann war da noch eine Gruppe zwischen, weil die 29, ja, doch anderthalb, ja. Genau, also sie hatten das Glück, dass sie dann am Ende sozusagen mit vereinten Kräften arbeiten mussten, weil Nibali auch sich verloren gegangen war. In der vorderen Gruppe Contador und Froome. Und das sind jetzt auch so die entscheidenden Sekunden, die zwei sich im Prinzip, oder die drei, ja, die Nibali und Quintana zumindest eingefangen haben. Insgesamt vorne heraus, es war dann eine Sprintetappe der Windkantenüberlebenden, da muss man so, Sprintankunft der Windkantenüberlebenden. Und ich wusste schon, also ich hatte das Glück, es live sehen zu können, und ich wusste schon, etwa 5 Sekunden oder sagen wir 10 Sekunden, nachdem das Ergebnis bekannt geworden ist, was du sagen wirst. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht und weiß es, bin immer noch nicht zu einem Schluss gekommen. Ins gelbe Trikot ist gewonnen, erstmal das natürlich, und Gratulation dazu, André Greipel, sehr, sehr stark gewonnen, sich einen Sagan Cavendish so abzuhängen, muss man erstmal machen, muss man erstmal schaffen, nach so einer langen Etappe auch, nach so schwierigen Bedingungen den ganzen Tag. Ins gelbe Trikot gefahren, Cancellara, aufgrund einer Zeitbonifikation, die er sich geholt hat, da er Dritter geworden ist an dem Tag. Und durch diese Zeitbonifikation hat er, oder nein, dadurch, dass Cavendish den Sprint nicht durchgezogen hat, in dem Moment, wo er erkannt hat, ich gewinne hier nicht, da nehme ich mal raus, hat der Cancellara überhaupt nur diese Zeitbonifikation möglich gemacht, hat, was dann in der Konsequenz dazu führte, dass Tony Martin, der quasi der Benachteiligte dieser Zeitbonifikation war, nicht ins gelbe Trikot gefahren ist. In anderen Worten, ich nehme früher die Beine hoch und du kommst deswegen nicht ins gelbe Trikot. Richtig beschrieben?
Ja, also jetzt, man weiß jetzt nicht genau, wie es ausgegangen wäre, wenn Cavendish da noch so 2, 3 Dritte mitgemacht hätte. Also Cavendish war sehr, sehr früh im Wind, das muss man dazu sagen. Weiß nicht, ob es überhaupt gereicht hätte, weil Cancellara dann doch von hinten dann auch kam. Gut, müßig jetzt darüber zu diskutieren, was da jetzt passiert wäre. Für Tony Martin auf der Etappe ärgerlich, weil er hat sich da ein Bein rausgerissen,
überhaupt absolut, ja,
Sprung da mit zu ermöglichen. Also war da mit am Anschlag, hat voll reingehalten. Ein Cavendish hat sich die ganze Zeit im Windschatten ausruhen können. Ein Cancellara zugegebenermaßen auch. Aber ja, kann man jetzt so ein bisschen diskutieren. Also klar, dass ich nicht der größte Fan eines gewissen Briten bin.
Ja.
Ist bekannt, hat mir natürlich auch, war wieder ein weiteres Argument für mich. Also Gegenargumente habe ich noch gar keine. Also ist halt einfach unsympathisch.
Ja, ich frage mich nur, in dieser Situation, war das einfach Dummheit? Oder war es ihm egal?
Weißt du, ich glaube, es war ihm in dem Moment einfach egal. Ich glaube, in dem Moment, er überwiegt einfach das Ego, so nach dem Motto, jetzt gewinne ich nicht, dann noch ausgerechnet dieser Greipel, der doch meistens eh nur diese Shit-Races gewinnt. Und jetzt schlägt er mich bei der ersten Sprintankunft. Scheiße. Und dann, ja, ist alles vorbei. Und ja, also sehr, sehr ärgerlich. Für Cancellara hat es mich dennoch sehr, sehr gefreut, weil der Cancellara einfach ein Rennfahrer ist, der gibt dann alles und nutzt dann auch mal solche Möglichkeiten. Weißt du,
er ist intelligenter genug dafür, für sowas.
Ja, er guckt sich an, okay, wer ist in dieser Gruppe? Cancellara hat schon öfter mal gezeigt, er ist auch recht endschnell, wenn er will. hat seine Chance da genutzt und reingehalten, gelbes Trikot, alles prima. Ja, Toni Martin natürlich am Boden zerstört. Absolut verständlich.
Cancellara auch, wird in der weiteren Berichterstattung von heute natürlich noch eine Rolle spielen, aber auch man mutmaßt oder man ist sich sehr sicher, seine letzte Tour, und er ist ja wirklich einer der angesehensten Fahrer im Peloton seit Jahren, seit Jahrzehnten will man ja fast schon sagen, und deswegen hat mich das, fand ich den, dass Toni Martin das Gelbe nicht bekommen hat, nicht so schlimm, weil Cancellara jemand ist, dem man es einfach nochmal von Herzen gönnt. Ne, das wäre wie gewesen, wenn Jens Vogt vielleicht nochmal das gelbe Trikot geholt hätte oder so etwas. Und Cavendish, wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob er man hätte es ihm vielleicht auch nochmal deutlicher sagen müssen vorher. Lefebvre ist ja auch bekannt für klare Worte. Vielleicht hätte er da mal vorher sagen müssen, ey Kev, es geht hier nicht nur um dich, sondern es geht um andere auch. Und
morgens vom Frühstück.
Genau.
Du, Marc, bitte, 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 du weißt ja, der Toni hat es leider nicht ganz geschafft. Bitte bedenk das, und das wahrscheinlich dann alle 5 Kilometer nochmal ins Mikrofon. Du, Marc, denkst du bitte auch wirklich an das, was wir beim Müsli besprochen haben? Der Toni, der weint.
Stopp.
Eine gute Nachtgeschichte erzählen.
Marc Cavendish ist Engländer, der isst kein Müsli, der isst Porridge. Aber ansonsten hast du recht. Ja, oder wie damals Mario Cipollini, ne? Der hatte doch beim Giro, ich weiß nicht welches Jahr, hatte der ein Bild von Pamela Anderson oben auf dem Vorbau kleben, weil er meinte, er möchte während dem Radfahren ja auch was Schönes sehen und ein bisschen motiviert werden. Vielleicht hätte man es ihm einfach draufschreiben sollen. Aber gut, für mich macht es noch einen Unterschied, ob es Dummheit war oder einfach Ignoranz. Im Ergebnis führt es zum Gleichen, ja, und sehr traurig.
Bei einem Briten oder gerade bei Mark Cavendish denkt man natürlich schnell dran, dass es die Dummheit war, wahrscheinlich war. Auf der anderen Seite weiß man jetzt auch nicht, inwieweit man ihm das überhaupt anlasten kann, weil vielleicht ist er auch gar nicht in der Lage, die ganze Tragweite von so einer Situation überhaupt einzuschätzen. Das weiß ich jetzt alles nicht.
Seit du Molle mal getroffen hast, ne? Finde ich, dass du deinen Hass kanalisierst in andere Richtungen. Also du warst noch nie ein Freund davon, aber dass es so weit geht, Chapeau. Also da hast du, der Mollemer hat dir ein bisschen, hat dich seinen Hass auf andere Leute mitverteilen lassen.
Ja, es ist jetzt kein wirklicher Hass, aber so ein richtiger Freund von Mark Cavendish war ich jetzt noch nie.
Und nein, das warst du in der
Tat. Unterstützt einfach mal wieder meine Einstellung ihm gegenüber.
Ja.
Ist nun mal ein Ego und ja.
Dritte Etappe am vergangenen Montag. Eine Etappe, die mir wahrscheinlich, wie den allermeisten, nicht aufgrund des Ergebnisses in Erinnerung bleiben wird. So einen Sturz ich kann mich nicht erinnern, wann ich so einen schlimmen, es gab schon schlimmere Verletzungen, aber der so brachial zumindest aussah im ersten Moment. Du schaust noch mehr Rennen.
Es war natürlich auch eine extrem hohe Geschwindigkeit, ne, bei der dieser Sturz da stattgefunden hat, und da gibt's einfach keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Sobald da einer stürzt, ist der Domino-Effekt einfach gegeben, und dann da hilft kein Bremsen und kein Ausweichen mehr.
Nee. Kannst du dich an Sturz an ähnlichen Dimensionen erinnern, wo so viel Energie freigesetzt wurde, so viel Fahrer bei so einem hohen Tempo ineinander gestürzt sind?
Also Stürze habe ich jetzt schon viele gesehen, auch schon viele Stürze, bei denen wirklich sehr, sehr viele Fahrer dann auch ausscheiden mussten. Aber jetzt an einen bestimmten da jetzt rauszupicken, wird jetzt schwierig. Also meistens erinnert man sich auch an die schönen Aspekte des Radsports und nicht unbedingt.
Ja, ich musste sofort leider Gottes an den Sturz, ich weiß nicht, das habe ich hier glaube ich schon mal erwähnt, vor Jahren bei Mailand Sanremo von David Kopp drängen. Mit dem ganz anderen Hintergrund, dass ich mit seiner damaligen Freundin zusammengearbeitet habe und dachte mir, boah, die Arme, die jetzt vom Fernseher sitzt und da sieht, wie der da nie liegt und nicht mehr aufsteht. Das ist so eine ähnliche, die mir so ähnlich schlimm gewesen, weil da dachte ich auch so, mein Gott. Und ich habe es den ganzen Tag über nur den ganzen Tag über habe ich nichts mitbekommen. Dann habe ich nach der Arbeit so hier da eine Meldung, und meine Frau hat mir natürlich gesagt, hier war ein schlimmer Sturz, und dann habe ich es abends in der Wiederholung bei Eurosport gesehen. Ich war echt, ich war froh, dass dieser Pfeiler, der da stand, nicht irgendwie so noch 10 Meter, 20 Meter weiter vorne gestanden hätte. Wäre dann, glaube ich, noch deutlich schlimmer ausgegangen. Und das möchte man sich auch nicht ausmalen, was da hätte passieren können, wenn sich irgendwelche Fahrer um den Pfeiler gewickelt hätten. Und vielleicht nochmal so als kleinen Tipp, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, zur Veröffentlichung der Folge den Link rauszusuchen. Es gibt einen wie soll man sagen, einen kurzen Video, YouTube-Clip, wo ein Mechaniker von Orica Green Age, glaube ich, eine Kamera, ich weiß nicht, ob auf der Brust oder auf dem Kopf, oder wenn er sie auf dem Kopf hatte, frage ich mich, wie er sie auf dem Kopf hatte, am Helm vorne, also er hatte keinen Helm an, aber irgendwie, er hat eine Kamera an sich selber montiert und läuft dann durch dieses Massaker, was sich da abgespielt hat, durch und zeigt und will irgendwie einem Fahrer neuen Reifen geben und das, er braucht dann keinen und so. Das ist auch Bilder, die man eigentlich nicht sehen möchte, aber die andererseits auch wieder, muss man gestehen, natürlich einen gewissen Faktor von, wie soll man sagen, ist mal was Neues, was anderes. Hast du diese Bilder gesehen, Chris?
Nee, ich habe auch den Sturz dann erst in der Wiederholung gesehen, bin danach erst dann wirklich eingestiegen in die Übertragung. Und muss auch echt sagen, martialische Bilder, aber keine Bilder, die man jetzt wirklich sehen will.
Nee, aber also der Sturz war vorbei. Ja, die Fahrer saßen da und das Material lag da und dann kam erst dieser Mechaniker dazu und das hat schon nochmal so eine andere Dimension, weil dann sieht man erstmal, wie benommen diese Fahrer da auch sitzen, ne? Also die erstmal so sich sortieren müssen und ganz schlimm natürlich der Sturz von oder einer derjenigen, die da sehr geflogen sind, auch Cancellara, der dann nach dieser Etappe, er hat sich noch durchgekämpft, aber leider mit zwei gebrochenen Wirbeln, glaube ich, aussteigen musste oder mindestens zwei gebrochenen Wirbeln, um es mal so auszudrücken.
Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wie glimpflich das Ganze dann doch ausgeht. Ne? Man darf nicht vergessen, also die Fahrer, die haben ja nicht wirklich viele Muskeln oder haben jetzt nicht viel Fett, um sich das noch so ein bisschen schützt. Also die haben da ihren Helm und das war es dann auch schon. Und dann stürzen die da bei 60, 70 km/h da und rutschen über den Asphalt. Und dann ist vielleicht da mal ein Bruch dabei oder ja, ausgekugelte Schulter, aber oftmals geht es dann fast sogar noch weiter und dass man dann mit gebrochenen Lendenwirbeln da dann wirklich noch so 40 Kilometer ins Ziel fährt, also Hut ab, also das würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Aber natürlich, also es hätte natürlich, muss man sagen, also wenn Toni Martin jetzt an dem Tag wirklich das gelbe Trikot, ich nenne es mal jetzt, geerbt hätte, wäre es schon schade gewesen. Also ich glaube, da hätte er sich nicht drüber freuen können.
Nee.
Und ja, generell fürs ganze Rennen sehr, sehr schade. Es sind schon einige Fahrer ausgeschieden in den letzten Tagen. Das Mannschaftszeitfahren steht erst noch an. Das wird natürlich auch einen großen Einfluss auf das Mannschaftszeitfahren haben. Also da werden Teams sehen, wo jetzt manche noch mit 9 Fahrern dabei sind, manche mit 8, manche mit 7 und bei Orica weiß ich nicht, ob die dann vielleicht überhaupt noch die 5 Leute zusammenbekommen, um da beim Mannschaftszeitfahren 5 gewertete Fahrer überhaupt ins Team zu bekommen.
Zum Beispiel auch gehört heute von Lotto Adam Hansen, mit 7 Stichen an der Hüfte genäht, Rippenbrüche, gequetschte Lunge. Der sagt sich, ja, mein Traum ist dann schon noch mit dem André Greipel in Paris zum Sprintfinale zu führen. Da denke ich mir so, what? Ey, mit deinen Verletzungen würde ich noch nicht mal mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, 7 Kilometer am Hollandrad. Und der träumt jetzt schon davon, in ein paar tausend Kilometern wieder im Sprintzug zu fahren. Also, das sind schon harte Jungs und ich finde, einerseits diesen Vergleich, irgendwie ein Fußballer wird mit den Verletzungen noch nicht mal mehr die Schuhe zu spinden. Ja, ist so, aber ist halt, ne? Radsportler sind halt Sportler und Fußballer sind Fußballspieler und Spieler.
Ja, aber wie gesagt, fürs Gesamtklassement kann das noch einiges ausmachen. Ich meine, ja. Rodriguez und sein Katusha-Team gilt jetzt beispielsweise nicht unbedingt als das beste Zeitfahrteam. Da ist jetzt auch schon ein Fahrer raus. Und 30 Kilometer, ja gut, das kann man sagen, da wird es jetzt keine 5-Minuten-Abstände geben, aber Rodriguez hat schon Rückstand. Wenn der Mannschaftszeitfahren jetzt auf das führende Team nochmal 2 bis 3 verliert, dann ist es auch ganz schnell da mal ganz vorbei, ne?
Und das Gute aber dabei ist ja, dass von den 4 führenden oder von den 4 vermeintlichen Favoriten, wenn ich das jetzt nicht übersehen habe oder nichts mitbekommen habe, keiner der entscheidenden Fahrer ausgefallen bisher. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Müsste ich jetzt noch mal gucken, aber ich glaube auch, dass bei Movistar hat es, glaube ich, noch keinen erwischt.
Bei Sky wüsste ich wiederum, also ich glaube, die sind noch relativ komplett alle.
Genau, aber dann natürlich auch schon wieder schade. Wäre vielleicht für die Spannung gar nicht schlecht, wenn auch so ein Team, stell dir vor, Chris Froome hätte da jetzt 2 Fahrer verloren, Da wäre eine ganz neue Spannung da, ne? Der vermeintliche Top-Favorit, dann jetzt vielleicht Team geschwächt. Man kann davon ausgehen, in den Bergen wird Team Sky wieder auf den Turbo-Modus schalten und dann muss man erstmal sehen, wer da noch dran bleibt. Da ist also von der Leistung her Astana nichts dagegen.
Und das ist aber auch, denke ich mal, diese 1 Minute 50, die durch die oder 1:30 oder ne, der Rückstand, den sich Quintana und Nibali eingefangen haben bei der Windkantensituation, das ist natürlich das andere Päckchen, was da entstanden ist, ne, was natürlich eine große Bereicherung oder einen großen Spannungsfaktor aufbauen kann. Die sind jetzt in Zugzwang, aber da können wir vielleicht am Ende nochmal zu, wenn wir so die Gesamtsituation gerade mal ein bisschen einschätzen. Mauer van Hooy, ich habe in mein Team Toto-Team eingekauft, Valverde, weil der Chris hat gesagt, Valverde wird an dem Tag mit zu den Ersten gehören. Ich habe eingekauft Degenkolb, weil ich habe gesagt, der wird da vorne mitfahren. Ja. Und wir lagen ja beide falsch, ne?
Ah ja, also Moment mal, also dass eine Mauer von Hui jetzt bei Natur was anderes ist als bei einem Klassiker, das war ja schon im Vorfeld klar. Dass ein Valverde dennoch versucht zu gewinnen, habe ich so gesehen, hat er mit Sicherheit auch versucht. Das darf man nicht vergessen, 160 Kilometer sind keine 200 Kilometer und das Rennen beim Flash ist wesentlich schwerer über die ganze Strecke hinweg. Also jetzt da vor 2 Tagen, da gab es ja ein paar Mini-Hügelchen beim Flash Wallon. Da geht es ja mehrfach über die Mauer, da gibt es noch den einen oder anderen Anstieg. Da ist eine ganz andere Selektion oder eine ganz andere Säure schon in den Beinen. Jetzt kommt noch dazu, jetzt beim Rennen vor 2 Tagen, da gab es dann 2 Pausen, da konnten sich sogar abgeschlagene Fahrer nochmal so ein bisschen erholen. Also im Endeffekt, ja, Valverde ist ein Fahrer, der über seine Ausdauer und seine Zähigkeit kommt. Und wenn man da dann diese Pausen auch nochmal mit drin hat, da können sich Fahrer nochmal erholen. Und dass ein Purito der explosivste Fahrer im Feld ist, wenn es an die ganz steilen Rampen geht, ich denke, das weiß man mittlerweile. Ja, immerhin, weil Valverde ist dann am Ende 11. geworden. Er hat sich dann nicht getraut, an Quintana ranzufahren oder vorbeizufahren und hat dann vielleicht auch gedacht, er bewacht jetzt den Bauke und hat sich ganz gezielt bei Bauke in den Windschatten gesetzt.
Ja, hast du ihm noch einen Text vorgeschickt, ja? Hier so, take care for Bauke.
Nee, Bauke, also das war dann am Ende auch wieder typisch Valverde. Bauke Mollema hat Valverde dann auch auf den letzten Metern noch überholt, weil Valverde da einfach austrudeln hat lassen. Ja. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel der Degenkolb jetzt am Ende wurde. Also du hast ja, ich habe ja gesagt, Top 25, das wird nix.
Da lagst du auch, glaube ich, ganz gar nicht so falsch. Warte, ich guck's mal kurz nach.
Lass ihn 100. geworden sein oder 120.
Fast. 184.
Ja, mal, ne, da war er zumindest unter den letzten 25.
Er war unter den letzten 10.
Ja, also ich meine, damit...
Ich habe hier eine Tonstörung. Ich höre dich nicht. Hallo? Tonstörung. Chris Froome hat sich das gelbe Trikot geangelt dann an dem Tag. Und Chris Martin, das habe ich heute schon mal gesagt, Tony Martin, wieder um eine Sekunde geschlagen. Und er hat versucht, nochmal im Anstieg alles rauszuholen. Ein bisschen zweifelhaft war die Entscheidung. Chris Froome wurde zeitgleich gewertet mit dem ersten, mit Rodriguez, der es ja gewonnen hat. Konnte man machen, musste man aber auch nicht, oder?
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe da schon eine Sekunde dazwischen gesehen. Jetzt muss man am Ende aber auch bedenken, dass ein Rodriguez auf den letzten 20 Metern noch ein bisschen rausgenommen hat, wohingegen so ein Froome dann eher noch das Tempo auch Richtung Zielstrich aufrechterhalten hat. Und dadurch war dann auch so ein Geschwindigkeitsunterschied ganz am Ende noch da. Das heißt, so ein Froome, der ist ja dann auf dem Zielstrich fast noch rangefahren. Ne? Ich meine, gelesen zu haben, dass es nur an ein paar Hundertstel oder Tausendstel ganz ehrlich lag, bevor diese eine Sekunde da wirklich voll gewesen wäre. Von daher, ja gut.
Kaffeesatz in dieser Reihe, es war jetzt nur im Prinzip schade für Tony Martin, aber mein Gott, ne, das hat Sport und Chris Froome hat an dem Tag zumindest mal bewiesen, wieder, dass er zu denjenigen gehört, die aufmerksam fahren, die mit so kleineren Anstiegen genauso gut zurechtkommen wie mit den langen Dingern und der wieder so mit seiner alten Taktik, hier mal ein Sekündchen, da mal ein Sekündchen, wieder mal 10 Sekunden auf Nibali, Quintana und Contador rausgeholt hat. Contador sogar den nochmal...
Sogar mehr wegen den Zeitbonifikationen.
Ah ja, genau. Auf Contador noch mal sogar ein bisschen mehr.
Ja, auf Contador waren es dann mit den Zeitbonifikationen schon 24 Sekunden. Ne? Also das ist dann schon was Zählbares. Wobei man auch sagen muss, also Contador sieht man wirklich den Giro auch an. Also so diese absolute Spritzigkeit, die hat er nicht. Oder hat er vielleicht auch noch nicht. Aber er zeigt da doch deutliche Schwächen.
Er fährt unscheinbar, finde ich. Weißt du, er zeigt sich nie, er versteckt sich, er ist hier mal da. Er ist nicht so... Also vielleicht braucht er das auch noch, vielleicht braucht er diesmal ein bisschen länger, um reinzukommen, dadurch, dass er nicht so fit ist oder vermeintlich nicht so fit ist, aber er ist sehr unscheinbar und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den ersten Bergetappen darstellen wird. Also ich würde mir wünschen, dass ich Contador wünschen würde, er wäre besser drauf, ist schon grotesk, aber um die Spannung hochzuhalten, würde ich mir schon hoffen, dass er noch ein bisschen mitfahren kann, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, der bricht bald komplett auseinander.
Kann auf jeden Fall passieren. Also muss man jetzt mal sehen. Also Contador hat man schon öfters mal so ein bisschen abgeschrieben, bis er dann wieder zurückkam und dann vielleicht noch sogar noch stärker zurückkam, als man hätte erwarten dürfen. Er ist ja auch wahrscheinlich derjenige, dessen Knochen doppelt so schnell wieder zusammenwachsen als bei jedem anderen Menschen auf der Welt.
Ja, er regeneriert dann vielleicht auch doppelt so schnell wie jeder andere in der Welt.
Ja, und vielleicht sagt er sich auch wirklich jetzt in der ersten Woche, da nimmt er diese Sekunden, die er verliert, vielleicht ein Stück weit auch in Kauf, weil er weiß...
Er holt sie doppelt so schnell ein wie jeder andere auf der Welt.
Nee, vielleicht sagt er bewusst die erste Woche noch ein bisschen slow, um dann einfach wieder richtig stark zurückzukommen. Also bei einem Maika hat man das ja letztes Jahr ganz stark gesehen. Also der ist ja den Giro bis zum Ende auf Gesamtklassement gefahren. Mhm. War dann bei der Tour wirklich in der ersten Hälfte recht schwach, hat auch einiges an Zeit verloren. Aber war hinten raus fast gleichwertig mit Nibali oder der zweitbeste Fahrer am Berg. Also klar, man hat ihn ein Stück weit auch gewähren lassen, weil er den Rückstand hatte. Aber als es dann auch mal drum ging, mit den Besten da mitzuhalten, dann war Maika plötzlich absolut bei den Leuten. Vielleicht ist das ein Stück weit auch die Taktik, eher zu sagen, zweite, dritte Woche, da werden die Abstände gemacht.
Mhm. Eins hatten wir vergessen zu erwähnen, fällt mir gerade auf, dass nach der zweiten Etappe André Greipel natürlich auch ins grüne Trikot gefahren ist. Ein bisschen übersehen gerade, aber auch noch eine Information, die nicht ganz unwichtig ist natürlich. Mauer van Hui hat mir sehr gut gefallen, der Anstieg. Mit dem Ergebnis kann ich sehr gut leben. Also bis zu diesem Zeitpunkt war es dann auch eine Tour, wo ich jede Minute live oder fast den allergrößten Teil live gesehen habe und oder eine Aufzeichnung zumindest sehen konnte. Und es war bis dahin eine Tour, die mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und das hat sich nichts geändert. Etappe 4, die gestrige Etappe. Und man hatte so den Eindruck, dass sich keiner hinterher über das Ergebnis geärgert hat. Mir wurde zugetragen aus sicherer Quelle, dass bei dieser Kopfsteinpflaster-Etappe, von der viele schon im Vorfeld gesprochen haben, die sich viele angeschaut haben, die viele als Degenkolb-Etappe mit angesehen haben, dass ein gewisser, wie heißt der, Mark Cavendish, sich vor Tony Martin gespannt hat, um ihn über die Pavé-Stücke zu ziehen. Und wenn das wirklich so ist, da muss man sagen, entweder er hatte von Lefebvre den dicksten Einlauf seines Lebens bekommen oder er hat wirklich irgendwie in einem Moment der Erkenntnis gemerkt, dass nicht alles ganz Gold ist, was er da getan hat und glänzt.
Ja, gewonnen Tony Martin dann auch am Ende, ne? Also auch ja. Konnte vielleicht ein Stück weit da die Vorarbeit sogar noch ummünzen. Du hast ja gesagt, es war keiner unzufrieden. Also wenn ich mir den Zweitplatzierten anschaue, da wird dann einer mit Sicherheit sehr unzufrieden sein.
Ich habe das gemünzt auf das Ergebnis, dass Tony Martin danach im gelben Trikot war. Das haben ihm alle gegönnt.
Es hätte natürlich jetzt auch so der Running Gag der Tour de France werden können. Ne? Tony Martin stand Tag für Tag am gelben Trikot vorbei. Hätte für mich auch was gehabt, muss ich sagen.
Ja, aber es ist doch einer der... weißt du, wenn Cavendish jeden Tag um eine Sekunde am gelben Trikot vorbeigefahren wäre, da hättest du Spaß gehabt. Aber ich glaube, du hast ihm Tony Martin doch auch gegönnt, oder? Also nach diesen drei Tagen immer so ein Pech oder so knapp dran vorbei.
Vor allem nach der zweiten Etappe. Ja. Da hätte er es schon verdient gehabt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die Etappe nicht live sehen können, habe jetzt nur das wirklich mitbekommen, was mir andere Leute gesagt haben. Versuche deshalb das jetzt so ein bisschen so zusammenzufassen. Man hat anscheinend schon gemerkt, letztes Jahr Kopfsteinpflaster, Regen, dieses Jahr Sonnenschein, eher staubig. Ich denke allein, was Stürze angeht und was auch die Selektivität angeht, sieht man es ja allein, wenn man die Ergebnisse vergleicht. Also letztes Jahr waren das kleine Grüppchen, dieses Jahr waren das ja durchaus auch schon mal immer größere Gruppen. Und die erste Gruppe, ja, da waren ja schon fast 40 Fahrer drin.
Ja, genau. Die erste Gruppe bestand aus 35 Fahrern, hast vollkommen recht, ja so.
Genau, also gibt es keinen Favorit, der jetzt so richtig viel Zeit verloren hat. Gut, ich glaube, Thibaut Pinot hat wieder ein bisschen verloren, aber hat er fast mittlerweile seit jeden Tag. Mhm. Was so ein bisschen verwunderlich ist, oder das schien fast so eine Art Deal zu geben zwischen Quickstep und Sky, wurde mir zumindest so angetragen. Toni Martin, als er attackiert hat, wäre da wohl keine Nachführarbeit jetzt wirklich vonstatten gegangen. Also Sky hat das gelbe Trikot einfach abgeben wollen. Also die.
Ja.
Das schmälert natürlich ein Stück weit dann auch in meiner Wahrnehmung den Erfolg von Toni Martin, auch wenn es am Ergebnis jetzt direkt jetzt nichts natürlich ändert. Ne? Also gelb ist gelb.
Da möchte ich aber kurz reingrätschen direkt. Weil ich habe mich auch heute mit jemandem unterhalten, der auf knapp unter Profiniveau früher gefahren ist. Und der hat ein Interview hinterher mit Chris Froome gehört. Und da meinte dieser Ex-Fahrer so zu mir, da war ganz klar ersichtlich, also die haben jetzt nicht Toni Martin und Quickstep das Trikot gegeben, die hätten es auch jedem anderen gegeben. Die sehen einfach, also der meinte, es war so zwischen den Zeilen und wer ein bisschen mitdenken kann, konnte das auch so eindeutig identifizieren. Sky hatte keinerlei Interesse, die nächsten 4-5 Etappen Arbeit zu machen fürs gelbe Trikot. Warum auch? Ne, es kommen jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Sprintetappen erstmal, also eine Windkantenetappe, Sprintetappe, dann 2, 3 Etappen mit kurzen Ankünften. Also bis zum Mannschaftszeitfahren gibt's keinerlei, hat Sky keine Ambition, das gelbe Trikot zu verteidigen. Und es war, es als, und da meinte ich, weil ich habe das Gleiche auch gelesen, was du auch gehört hast, gab einen Deal zwischen Quickstep und Sky, da meinte dieser Mensch zumindest zu mir, Quatsch, völliger Blödsinn. Es gab keinen Deal zwischen irgendwelchen Mannschaften, es gab nur von Sky den ganz klaren Willen, hey, wer es will, der kann es haben, hier ist das gelbe Trikot. Also wäre Giant Shimano zum Beispiel weggefahren und hätte Sky genauso wenig Nachführarbeit geleistet. Mhm. So, aber ne, wir reden gerade beide, glaube ich, über Sekundärquellen sozusagen, deswegen gebe ich das auch einfach nur so weiter. Ich selber hab's.
Ja, auf jeden Fall. Dann natürlich scheint Alpecin zu spät dann wirklich anscheinend die Situation erkannt, zu spät nachgesetzt. Und wenn Toni Martin bei 3 Kilometer angreift und da mal ein paar Sekunden hat, dann holst du den einfach nicht mehr ein. Ist dann fast unmöglich.
Hm. Fun Fact vielleicht noch, der jetzt mehr so für die Leute interessant ist, die selber Fahrrad fahren, auch gelesen. Er hatte wohl relativ kurz vor der entscheidenden Phase einen Defekt am Fahrrad, hat das Fahrrad getauscht mit seinem Mannschaftskollegen, wo ich schon direkt wieder dachte, ah, scheiße, hoffentlich kann es sein. Ah, nee, war ja Mannschaftskollege, egal. Und dieser Mannschaftskollege, er hatte zum einen, war das Rad größer, also er saß nicht mehr so gut, wie er eigentlich sitzen würde. Und zum zweiten, als das letzte Mal oder das nächste Mal, wenn du auf dem Rennrad sitzt, wenn du bremst, links und rechts, hatte der Fahrer, musst du dir mal vorstellen, dass es vertauscht, also Bremse für hinten und vorne ist vertauscht bei diesem Fahrer. Ich weiß nicht, welche Macke der hat oder warum der das macht. Auf jeden Fall musste Toni Martin sich auch echt extrem wohl konzentrieren in den Kurven, damit er mit dieser anderen Konfiguration sozusagen dieses Fahrrads zurechtkommt. Also waren das auch nochmal wirklich erschwerte Bedingungen. Ich möchte nicht mit dem Fahrrad fahren, wo das falsch rum verbaut ist. Und das war jetzt auch kein Fehler vom Mechaniker, sondern der Fahrer hat das halt so und konnte es ihm auch direkt vorher sagen. Aber das war auch noch so eine Geschichte, die ihm das Leben natürlich ein bisschen schwerer gemacht hat am Ende dieser Etappe.
Ja, du sprichst da, meine ich, von Matteo Trentin, ich glaube.
Ja, ich glaube schon, ja.
Das war der Fahrer, war 20 Kilometer vom Ziel, also es gab da schon noch die Möglichkeit, sich ein paar Kilometer vor der Attacke dann auch da dran zu gewöhnen. Und vielleicht ist es sogar, wenn man vorne in Front ist, ein bisschen einfacher, das mit dem Bremsen hinzubekommen, nämlich hinten im Feld muss man nicht nur auf die Strecke achten, sondern auch an die ganzen Fahrer, die mit dir in der Kurve fahren. Und ganz vorne kann man sich so seinen Bremsweg und seine Linie dann auch selber aussuchen, von daher vielleicht sogar noch ideal gelöst. So,
ne? Ach, du meinst, er ist nur weggefahren wegen der Scheiße. Boah, scheiß Bremsen hier, kann ich nicht mehr fahren. Fahr ich weg. Ja, mach ich demnächst auch mal. Nee, aber er hat sich wohl einmal noch verbremst und hätte sich ja noch fast hingelegt. Und also das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, dieses dieser Unterschied im Bremsverhalten eines Fahrrads, wenn die Bremsen getauscht sind. Und es macht einem das Leben auf jeden Fall nicht einfacher. Sagen, wollen wir das mal da so sagen. Also das ist erschwert mir irgendwann. Ja, Giant Degenkolb, Pech gehabt. Ne? Kann halt passieren. Und Tony Martin, von ganzem Herzen habe ich mich echt gestern gefreut, dass er das so abgeschossen hat. Und ich wünsche ihm ein paar schöne Tage in Gelb. Das sei ihm vom Herzen gegönnt. Und irgendwie so ein Zeichen dafür finde ich auch, dass es in dieser Quickstep-Mannschaft, ich dachte ja, nachdem der Kev-Geschichte und Lefebvre, der ein bisschen gepoltert hat, dass da so ein bisschen auch der Team, ich will nicht sagen, der Team-Spirit hin ist, aber ob das so gut für eine Teamstimmung ist. Aber wie gesagt, Kev hat für ihn gearbeitet an diesem Tag und andersrum hat Tony Martin auch heute in der den Sprint mit angezogen auf den letzten 2,5 Kilometern, sah man Tony Martin im gelben Trikot, hat sich vorne wie eine Lok vors Feld geklemmt, um dann für Kev mit den Sprint vorzubereiten. Also da scheint es trotz diesem, ich sag mal, etwas schwierigem Start in die Rundfahrt, doch alles noch sehr harmonisch miteinander umzugehen.
Ja, klar. Also man muss ja schon auch gucken, dass man solche Probleme, die vielleicht intern dann entstehen oder auch auftreten, dass man die auch möglichst schnell löst. Ne? Weil die Zeit für die Regeneration im Hotel oder sonst wo, die ist ja nicht wirklich lang. Und wenn man sich da noch mit was anderem beschäftigt oder immer mal wieder auf einen Teamkollegen trifft, dem du ja nicht weglaufen kannst, mit dem du da so einen offenen Zwist hast, das zieht einfach auch wahnsinnig Körner. Also ich glaube,
das geht den anderen ja auch auf den Sack.
Natürlich, ja.
Ja, also deswegen schön. Konntest du heute, also ich habe heute nur ganz kurz Bilder auch sehen können von der Zieldurchfahrt. Heute 5. Etappe, wie von mir prognostiziert, Sprintankunft. Greipel mit wirklich einer sehr, sehr, sehr krank. Also wir müssen vielleicht beide sagen, wir mussten ganz normal arbeiten, wir konnten die Etappe nicht komplett sehen. Ich schaue abends immer sonst etwas, habe mir jetzt in Vorbereitung auf die Sendung kurz den Sprint angeguckt. Bei dir ging es, glaube ich, ähnlich aus, oder?
Ja.
Also das ist halt, wir machen leider Gottes mit wiederum kein Geld, deswegen müssten wir noch arbeiten gehen. So ungern wir das, so gerne wir das tun und so ungern wir deswegen auf die Tour verzichten. Aber Greipel kam schon von sehr weit hinten. Also ich hatte zu einem, so bei, in dieser Kurve, also es war ja kurz vor dem Ziel noch so eine leichte Rechtskurve, zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht mehr viel auf ihn gegeben.
Ja, wenn du denkst, Greipel kam weit hinten, dann musst du schon gucken, wo auch Sagan war. Also Sagan war ja wirklich 200, 300 Meter vor dem Ziel noch eingeklemmt, ne, und ist dann wirklich nochmal so nah nach vorne gekommen, also war schon beeindruckend. Sagan hat dazu gesagt, auch nicht die Teamunterstützung, die jetzt ein André Greipel da jetzt hat, also da ist ja das ganze Team dann am Ende quasi für ihn gefahren, Sagan ist jetzt da doch, jetzt Contador da jetzt die Nummer 1 jetzt ist bei der Tour, also ein bisschen Einzelkämpfer, von daher toll, wie er das macht, und das ist auch irgendwie wieder so die Taktik von Sagan, der heute Zweiter wurde. Ja, in den Massensprints so bei den ersten Leuten da so dabei sein, da ordentlich Punkte holen, so jetzt nicht die ganz dicken Punkte als Sieger, und dann jetzt auf den etwas selektiveren Etappen da dann wirklich Punkte holen, wo kein anderer Punkte holt. Ich denke, auch wenn Greipel aktuell noch grün hat, ist Sagan wieder auf einem guten Weg, da hinten raus so seine Etappen zu finden, bei denen Greipel nicht punktet, und damit dann wieder das grüne Trikot zu holen.
Ich bin wirklich sehr gespannt. Also wenn Greipel es jetzt schafft, diese richtigen Sprint Royale oder die klassischen Sprinter-Etappen zu gewinnen. Ja, und da sagen wir mal noch zwei, also dieser Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten immer. Ne, das sind ja schon diese 20 Punkte, ich glaube 50 Punkte für den ersten, 30 für den zweiten. Diese 50er, die er da geholt hat, diese zweimal. Und wenn er die noch ein-, zweimal hört, dann hat er ja wirklich sich schon ein paar Punkte erarbeitet. Und ich finde den Kampf um das grüne Trikot dieses Jahr echt, vielleicht auch durch diese andere Punktevergabe, sehr, sehr spannend. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal, vielleicht auch, weil ich jetzt für Greipel natürlich gewisse Sympathien habe, aber wann ich das letzte Mal bei einem grünen Kampf ums grüne Trikot so mit dabei war.
Na, bei Thor Hischoft habe ich immer sehr mitgefiebert.
Ja, weil das auch ein Fahrer war, wo man jetzt Sympathien hatte. Aber ansonsten, in den letzten 2 Jahren war es ja oft so, dass man eigentlich das Sagan gebucht war. Und dieses Jahr ist es ja zumindest so, dass man sich denkt, okay, das könnte auch was werden. Degenkolb, wo man ja vorher vielleicht auch noch so, aber man hat ihn so im aller erweitertsten Freundeskreis, Favoritenkreis noch nicht mal gesehen, oder? Hat zu einem gewissen Zeitpunkt gedacht, Degenkolb könnte auch ins grüne Trikot fahren.
Ja, doch.
Ja? So. Glaubst du immer noch, dass er Chancen hat? Oder sagst du jetzt mittlerweile, na, dafür hätte er jetzt schon mal zumindest die hohe Etappe holen müssen oder sich weiter vorne platzieren müssen bei anderen Etappen?
Naja, um das grüne Trikot zu holen, muss man echt sagen, braucht es schon einiges. Und da muss man bei den Zwischensprints präsent sein. Man muss auch bei Zielsprints mit Massensprint auch wirklich mal in der Lage sein, ganz vorne mit reinzufahren. Jetzt heute beispielsweise war er nur Sechster, Greipel Erster oder Sagan Zweiter, da fehlen halt schon einige Punkte. Dann hat er jetzt auf der zweiten Etappe den Sprung in die Siegergruppe verpasst. Da hast du halt gleich 50 Punkte Rückstand. Das musst du halt erstmal wieder wettmachen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es für Degenkolb jetzt sinniger ist, nicht dem Rückstand gnadenlos da jetzt hinterher zu fahren und immer wieder versuchen, da vielleicht doch ein Pünktchen noch gut zu machen, sondern lieber zu sagen, Körner sparen und dann wirklich diese eine Etappe, die er holen will, dann auch holen.
Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass ich dieses Jahr zumindest beim grünen Trikot auch noch mitfiebern kann, wo es ums Gelbe ja noch nicht so, ich bin noch so, vielleicht um jetzt so mal den Brückenschlag nach dieser Etappe von heute so aufs Ganze zu machen direkt, bist du, ich habe sogar das Gefühl, ich bin im Moment noch so ein bisschen im Kampf ums grüne Trikot irgendwie mit drin. Dafür ist das gelbe Trikot noch so im Ruhemodus, so im Standby-Modus. Da geht's bald los, ne? Da kommen jetzt die ersten Berge, da kommt das Mannschaftszeitfahren, aber so richtig ist der Kampf ums gelbe Trikot für mich noch nicht entbrannt. Klar guckt man nach jeder Etappe, okay, da steht jetzt Quintana, da steht Nibali und. Aber da ist die Schlacht noch nicht begonnen. Das ist so ein bisschen wie vorher Säbelwetzen und gleich geht's rund.
Genau, wobei es doch auch bei jeder Etappe wieder so Fahrer gibt, die man vorher vielleicht noch mit zu den oder zum erweiterten Favoritenkreis vielleicht gezählt hat und die dann Etappe für Etappe dann doch mal ein bisschen Zeit verlieren, beispielsweise jetzt heute
Pinot?
Auch wieder so. Heute jetzt nicht Pinot, also
Pinot
war heute relativ weit mit dabei, aber wenn man jetzt mal so auf einen ja wirklich erweiterten Spitzenfahrerbereich da guckt, so ein Keldermann, der heute beispielsweise eine Viertelstunde verloren hat, also damit kann man sagen, ja, Richtung Etappensieg vielleicht, aber das wird nichts mehr mit Top 10. Also dafür sind dann wirklich jetzt so 20 Minuten Rückstand, die er hat. Mhm. Das ist einfach zu viel.
Definitiv. Also es kristallisiert sich halt, finde ich, immer mehr raus, dass es auf diesen Kampf dieser Vieren, Vieren? Auf allen Vieren gehe ich nach Hause und ich kämpfe mit den Vieren, hinausläuft. Ne, was vorher
Da gibt es schon noch den einen oder anderen, den man jetzt noch nicht so ganz abschreiben darf.
Also wen meinst du denn, soll ich noch so im Auge behalten?
TJ van Garderen sollte man auf keinen Fall aktuell schon rausnehmen. Der ist jetzt Dritter. Mhm. Dass er vielleicht die Tour nicht gewinnt, ja, mein Gott. Allerdings, er ist jetzt Dritter, ganz knapp nur hinter Chris Froome. Er hat noch das Teamzeitfahren mit der Mannschaft, der Teamzeitfahr-Weltmeister, wo er vielleicht noch auf den einen oder anderen Kontrahenten ein bisschen was gut machen kann, weil der Dauphiné hat einen starken Eindruck gemacht. Und er hat natürlich jetzt auch schon so 2 Minuten auf einen Quintana, auf einen Rodriguez, auf einen Talensky. Und das müssen die Fahrer hinten auch erstmal gut machen. Ob ein Contador dann wirklich hinten raus wirklich wieder zu alter Stärke findet, weiß man jetzt auch nicht. Und wer ist denn dann wirklich noch da, der jetzt so absolut stabil ist und ganz vorne mit dabei ist? Also da sieht man jetzt Chris Froome natürlich in der Pole Position, was jetzt das gelbe Trikot angeht. Aber danach ist doch noch aktuell einiges offen. Also Nibali ja auch schon mit einigem Rückstand. Und muss man jetzt erstmal sehen. Also Nibali hat so diese Trumpfkarte, die er vermeintlich vor der Tour hatte mit dem Kopfsteinpflaster, nicht in der Form genutzt, wie man es ihm vielleicht hätte zutrauen können. Und Chris Froome hat nichts verloren, wie man ihm vielleicht im Vorfeld vielleicht, wenn man es böse meint, gewünscht hätte. Mhm. Von daher
muss man jetzt mal sehen. Ja, ich finde diese von mir beschriebene Messerwetz-Szenerie auch sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen finde ich auch gut, was heißt gut, aber Quintana unter Zugzwang, ja, er ist nun mal der Fahrer, den ich zumindest von denjenigen da vorne neben Froome am bergstärksten einschätzen würde, zumindest im Moment. Ja, er muss agieren, wenn er gewinnen will. Genauso, ich hätte noch ein bisschen lieber, dass Valverde weiter vorne ist und da das Movies mit 2 Karten spielen könnten. Nibali mit jetzt so gut etwas mehr als 1,5 Minuten Rückstand auf Froome, auch unter Zugzwang. Also diese beiden unter Zugzwang, Contador irgendwie noch so Man, nicht Fisch, nicht Fleisch, man weiß nicht genau, wo geht's hin mit ihm. Also ich finde diese Grundsituation, das habe ich heute auf dem Nachhauseweg am Fahrrad so gedacht, ich finde diese Grundsituation oder das Setting, wie es gerade ist bei der Tour, sowohl beim grünen Trikot als auch beim Kampf um das Leader-Trikot, also um das gelbe Trikot, sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön. Also ich habe da sehr viel Freude gerade dran. Klingt blöd, aber ist so irgendwie.
Ja, also ich glaube, um jetzt nochmal auf das Ding zurückzukommen, Valverde, Quintana, so doppeltes Spiel. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ich denke schon, dass man an den
Jetzt nicht mehr. Der Zug ist abgefahren.
Ja. Deutlich erkennen konnte, dass ein Valverde sich auch in den Dienst von Quintana stellt. Jetzt muss man gucken, wie lange das so sein wird oder ob man auch mal sagt, okay, ein Valverde bekommt jetzt auch mal eine Chance auf einen Etappensieg, wo er mal wirklich einen Tag, vielleicht auch mal eine Fluchtgruppe gehen darf. Ansonsten rechne ich da jetzt eher damit, dass ein Valverde sich so in dem Bereich Top 10 bis Top 15 hält und Quintana sich jetzt eher nach vorne arbeitet und ja, Valverde halt den Edelhelfer spielt.
Und das macht er ja sehr gut. Also ich, und das, da musste ich nämlich auch noch, wenn ich an, weil ich denke natürlich bei solchen Rennen, wenn ich dann so überlege über Sachen, denke ich natürlich auch immer an dich. Und da habe ich mir gedacht, so wie Valverde das gerade macht da, das ist doch so eine Rolle, die ihm irgendwie gut steht. Weißt du, was ich meine? So als Captain de la Route und als einer, der seine Truppe da zusammenhält oder deren jüngeren Fahrer irgendwie anleiten kann, das steht ihm so gut zu Gesicht.
Da wird es schon schwierig, also wenn er sein taktisches Geschick da
war. Nee, das nicht, um Gottes Willen nicht.
Oh Gott.
Nee, der soll eher sein Telefonbuch mit den ganzen Nummern von den Chicas weitergeben. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also er ist jemand, der sehr gut dann auf der Straße agieren kann und der so als, ich will nicht sagen Leitfigur im taktischen Sinn, aber wenn du dem sagst, ey, pass auf, heute nichts anderes außer Quintana, kümmere dich um den, dann macht er das halt. Ne? Also am Ende wird er vielleicht vergessen haben, um wen er sich kümmern sollte, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also das ist so eine Rolle, die ich ihm durchaus noch 1-2 Jahre zutrauen kann und was uns bedeuten würde, dass wir noch länger Spaß an ihn haben, als wenn er irgendwann jetzt bald aufhört, weil er nicht mehr auf eigene Kappe fahren kann.
Ja gut, Vertrag hat er bis 2017, also da ist jetzt die Zukunft erstmal gesichert. Ja, und er wird natürlich weiterhin auch die Chance in den Rennen suchen, die ihm jetzt vielleicht da eher so ein bisschen liegen, also jetzt vielleicht nicht mehr so richtig dreiwöchige Rundfahrten, da vielleicht dann irgendwann eher mal Richtung Etappensieg, aber dann so kleinere Rundfahrten oder auch bei den Klassikern, da hat er ja dieses Jahr gezeigt, ja, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Flash verloren, da ist er noch voll auf der Höhe und an einem Tag geht immer alles.
kurzer Ausblick noch. Zwei Themen habe ich noch auf der Liste, kurzer Ausblick und dann dein neues Lieblingsthema. Wo gehen meine GZ-Gebühren hin? Man kann jetzt sagen, okay, morgen Donnerstag wird eine Sprintankunft geben. Oder? Würde ich jetzt nicht...
Es geht jetzt...
Windkante vielleicht, ne? Also morgen ist ja quasi genau wie bei der zweiten Etappe am Meer entlang. Windkantensituationen sind da vorprogrammiert, wie ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe.
Ist definitiv möglich, ja klar, kann sein. Dann muss man diesmal sagen, geht nicht flach ins Ziel. Es ist da nochmal 1 Kilometer vom Ziel nochmal so ein Anstieg. Der ist fast 1 Kilometer lang, im Schnitt 7%. Da könnte natürlich sein, dass da vielleicht noch der eine oder andere Probleme bekommt oder dass da vielleicht auch der eine oder andere da nochmal in die Attacke geht. Also das wäre jetzt so eine Etappe, wo ich jetzt so einen Gilbert relativ weit vorne sehen würde. Ist mit Sicherheit eine Etappe, die einem Peter Sagan sehr liegt.
Ja, das wäre auch mein Name gewesen.
Ob sie einem Greipel liegt, muss man jetzt mal sehen. Vielleicht ein Degenkolb. Ja, also ich gehe schon von aus, dass es da jetzt nicht groß zu Rissen kommen wird, aber bei der kurzen Distanz dann bis ins Ziel, da ist dann auch, wenn man 30 Plätze im Feld verliert, ist schon 1 Kilometer vom Ziel dann schon recht dramatisch. Mhm. Von daher, ich bin gespannt. Also morgen wird wahrscheinlich nicht ganz so langweilig hinten raus. Könnte ein bisschen was gehen ganz am Ende.
Freitag auch Sprintankunft. Ne? Ich habe in irgendeiner Zeitschrift gelesen, hier die Sprintankunft, da werden alle Sprintteams zuschlagen, die bis jetzt noch nichts gewinnen konnten. Samstag.
Da wird's dann...
Die Mauer aus der Bretagne.
Genau, da ging es ja schon vor einigen Jahren mal hoch. Da hat man dann so ein Bergsprint gesehen zwischen Cadel Evans und Alberto Contador.
Ja.
War damals recht spannend, das war da auch der Fall, da hat glaube ich Jelle van Endert angegriffen und Jürgen Vandenbroek, der eigene Teamkamerad, ist ihm glaube ich hinterhergefahren. Das war damals kuriose Situation, aber das ist dann halt, das ist schon so ein Anstieg, da kommen die Sprinter wahrscheinlich nicht mit hoch, also 2 Kilometer, 7%, da wird es wahrscheinlich schon ein Stück weit Riss im
Feld. Das wäre jetzt wieder so ein Rodriguez-Fall. Ne? So.
Ich glaube, für einen Rodriguez ist es nicht steil genug. Also das ist, wenn da wird ein Team Sky mit voller Kraft reinheizen und dann, ja, wenn die da mit 35 km/h das Ding hochjagen, da kann dann auch ein Rodriguez nicht mehr so viel km/h draufpacken. Von daher muss man mal sehen. Vielleicht ist es auch so eine Etappe, wo dann am Ende 10 Leute um den Sieg sprinten oder vielleicht auch 15. Also wäre auf jeden Fall denkbar. Also ist ja
vieles möglich.
Uphill-Finish und dann ja am Sonntag. Da geht es dann wieder um Minuten. Ne? Und aber auch dafür, dass es ein Teamzeitfahren ist.
Ein komisches Finale.
Ja, es mit Bergankunft.
Ich ja, das mal, ist ja. Total grotesk. Ja. Also 100 auf den letzten zwei Kilometern, irgendwie so um die 100 Höhenmeter, ist jetzt nicht die Welt, aber halt auch untypisch für ein Zeitfahren. Also zumindest ein Mannschaftszeitfahren.
Ja, insgesamt auf dem ganzen Kurs geht es ja so, ja, insgesamt 300 Höhenmeter hoch. Mhm. Es sollte jetzt, könnte man meinen, auf 30 Kilometern etwa nicht so viel sein, aber ich denke, gerade am Ende, wenn man vielleicht dann wirklich nur noch zu fünf da in diese letzten zwei Kilometer geht und einer ist da wirklich am Beißen, verliert man auf diesen zwei Kilometern auch mal ganz schnell noch mal so eine halbe Minute.
Mhm. Ja, das ist gar kein mehr, würde ich fast sogar, wenn es richtig blöd läuft.
Und das kann natürlich dann durchaus auch schon fatal sein, also definitiv.
Also sehr, 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 sehr spannend. Ich bin auch gespannt, wie man jetzt im Nachhinein dieses Mannschaftszeitplan bewertet, ja. Ob das jetzt einfach eine dumme Idee war, das so zu machen, werden wir sehen. Und dann der erste Ruhetag, den wir, denke ich mal, dann möglicherweise, wenn wir bis dahin keine Sendung machen, dann zum Aufzeichnen einer neuen Sendung nehmen, um da den Restrevue passieren zu lassen. Weil bevor es dann wirklich in die Berge geht oder die ersten Bergetappen geht. Ein Thema, was ich noch an uns herangetragen habe, nachdem du ja so wunderbar eine Vorlage geliefert hast, nachdem wir jetzt den sportlichen Teil besprochen haben, wie es uns mit der Tour gefällt. Was sagen wir denn zur Berichterstattung, Chris? Was hältst du denn von der Berichterstattung der ARD so?
Ich glaube, da habe ich mich vor einigen Tagen schon so ein bisschen deutlicher geäußert. Nun, jetzt muss ich zugeben, ich kann jetzt keine Meinung äußern über jetzt 5 Tage ARD-Übertragung. Ich habe da wirklich nur einen kurzen Eindruck bekommen von der zweiten Etappe, Windkanten-Etappe. Nibali hat einen Defekt und Florian Nass hat wirklich 2 Minuten lang gesagt, ja, das muss sanktioniert werden, das steht im Regelwerk, er hält sich am Auto fest, das werden die Kommissäre beobachten und das gibt mit Sicherheit eine Strafe, das muss eine Strafe geben, wenn das jeder täte, pipapo. Eine Hasstirade ohne Ende und ich habe mir gedacht, was redet er da, was macht er da? Also, dass man nach einem Defekt, einem Sturz oder ja sonstigen Missgeschick sich da ein Stück weit an der Kolonne da, in der Kolonne aufhält und da im Windschatten sich wieder ranzaugt ans Feld. Ich denke, jeder, der ein Stück weit die Radsportübertragung der letzten Jahre verfolgt hat, weiß, dass es so üblich ist. Es wird manchmal, wenn man sich am Auto so festhält, schon auch mal sanktioniert, aber das trifft dann meistens die Fahrer, die am Berg dann wirklich auch ums Überleben kämpfen, die dann wirklich sich im Auto festhalten, um das Zeitlimit zu schaffen. Aber nicht in den Autos fahren, um da wirklich, keine Ahnung, 20 Sekunden da jetzt mal wieder aufzuholen. Also da sagt auch niemand was. Und vor allem bei einem Nibali sagt da niemand was, weil der natürlich jetzt auch als Vorjahressieger ein gewisses Standing hat. Mich hat die Situation einfach wahnsinnig geärgert, weil sie irgendwie aus meiner Sicht wieder so dieses typische ARD-Bild verkörpert, so mit dem Finger auf jemanden zeigen und da so nach dem Motto, ja, gleiches Schema wäre jetzt, ja, der hat doch gedopt, der muss da jetzt raus und Betrüger, pipapo, ins Gefängnis. Und ja, ich fand es einfach dermaßen unpassend und ich finde es nicht die ideale Form, den Radsport an die Zuschauer zu bringen.
Ah, absolut. Und ich mache einen kleinen Schlenker in eine andere Richtung. Aber komm wieder zurück, um das genau so zu unterschreiben. Ich habe auch die ARD ein paar Minuten geguckt. Zum einen hat mich etwas furchtbar, also da, ich hatte auch deinen Nibali-Moment, als nach der Zieldurchfahrt Toni Martin auf seinem Fahrrad saß, echt bedröppelt war und der hatte ja nun wirklich einen Scheißtag. Und dann wird er von dem Reporter echt gefragt, so nach der Enttäuschung gestern beim Zeitfahren, jetzt die Enttäuschung heute wieder. Weißt du, und Tony Martin ist vielleicht 10 Minuten im Ziel und muss sich auch erstmal sammeln und war echt niedergeschlagen. Und dann ihm zweimal um die Ohren zu hauen, was er doch eigentlich für eine große Enttäuschung ist und wie schlimm das doch alles ist, das weiß er wahrscheinlich noch viel mehr. Und ich musste sofort an die Situation denken, ich weiß nicht mehr, welcher Fußballer das war, der da den Reporter irgendwie bei der WM oder wann das war, angegangen ist. Und dem man einfach Klartext entgegengesagt hat.
Mertesacker.
Genau. Und ich hätte mir von Tony Martin echt gewünscht, also einerseits hätte ich mir gewünscht, dass er sagt, pass mal auf, du Vollidiot. Nicht Vollidiot, nee, das hätte er nicht sagen sollen, sondern eine nette, sympathische, freundliche Art und Weise. Entschuldigen Sie mal bitte, was soll das? Ne? Also wissen Sie, wer ist denn heute der Zweite in der Gesamtwertung? Wer ist das? Und bin ich heute irgendwie, bin ich in der Gruppe von den ersten 15 angekommen oder nicht? Bin ich hier unter den 15 besten Fahrern? Ne, so eine Reaktion hätte ich mir gewünscht. Andererseits kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass die meisten Radsportler leider Gottes in der Position sind oder sich selber in diese Position, in der Position sehen, sich eher verteidigen zu müssen. Und der Tony Martin tat mir echt so leid, wieder wie so ein angeschossenes Reh oder so ein bedröppelter Dackel, da dann noch Rede und Antwort standen musste. Da war das zweite Mal der Punkt, ja, für mich, wo ich umgeschaltet habe. Und noch viel.
Und ich würde da gerne aber auch noch ein bisschen einhaken, was Interviews angeht. Es ist auch nicht immer einfach. Jetzt musst du sehen, okay, die ARD ist wieder in die Tourberichterstattung eingestiegen. Tony Martin verpasst da das vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen so fast angekündigte gelbe Trikot im Zeitfahren. John Degenkolb ist auf der zweiten Etappe nicht vorne mit dabei. Dominik Nerz bricht auch als große, vielleicht Gesamtklasse-Moss-Hoffnung, bricht gleich beim Prolog der Lenker. Jetzt ist natürlich die ARD da jetzt nicht erpicht drauf, jetzt die Erfolge ausländischer Fahrer da jetzt so groß zu feiern, sondern sie agieren jetzt ja auch auf dem deutschen Markt. Und dann bist du natürlich auch ein Stück weit verpflichtet als Interviewer, dann die Interviews oder die Stimmen einzuholen von den deutschen Fahrern.
Absolut.
Vielleicht ist es da besser, man sagt einfach mal, hey, heute im Ziel kein Interview mit Tony Martin. Viele würden zwar jetzt die Enttäuschung gerne ausgedrückt bekommen, aber hey, da gehe ich morgen beim Start einfach mal hin, wenn jemand sich sammeln konnte, vielleicht die Motivation wieder da ist. Und was willst du denn dann wirklich fragen? Dass er enttäuscht ist, weiß man ja natürlich. Ne? Hm. Wenn man jetzt sagt, ja und Toni, morgen wieder Angriff, ja, dann sagt er dir wahrscheinlich, ja, ich bin jetzt heute erstmal zu enttäuscht. Und dann geht es in die gleiche Richtung. Also ich glaube, es ist da auch schwierig, die richtigen Fragen zu stellen.
Mhm. Ja, also die Idee zu sagen, passen Sie auf, heute machen wir kein Interview mit Toni Martin, aus dem und dem Grund, finde ich super. Die zweite Idee wäre gewesen, einfach mal ein Gespräch nicht damit zu beginnen, nach der Enttäuschung gestern, heute die neue Enttäuschung und so, einfach zu sagen, Herr Martin, möchten Ihnen einfach mal sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind heute Zweiter auch, ne? Also vielleicht, ne, ist das auch Salz in seine Wunde, weiß ich nicht. Aber dem Zuschauer vielleicht auch mal vermitteln, ey, der ist Zweiter in der Gesamtwertung, das ist nichts, wofür man sich verstecken muss. Klar wäre der jetzt gerne im gelben Trikot, klar ist er deswegen enttäuscht. Ja, aber nichtsdestotrotz, da sind noch 194 Fahrer, die hinter ihm sind. Ja, und da, ich finde, dieses immer nur auf den Ersten gucken oder auch nur auf die Deutschen gucken und so, das finde ich halt sehr, sehr schlimm dabei. Und um den Bogen jetzt mal wieder zurückzuspannen, ich fand die ganze Übertragung, und da habe ich auch hinterher noch mal länger drüber nachgedacht, die ganze Übertragung bei der ARD ist einfach nicht für dich und mich gemacht. Da kommen dann zwischendurch Fragen, was ist eine Windkante? Da kommen Fragen, das und das und das und das. Und die ARD möchte andere Zuschauer abholen, als wir es sind. Und das ist auch gut so, das finde ich super. Ja, dass mein Vater, der vielleicht von Radsport keine Ahnung hat oder nur wenig Ahnung hat, sich, wenn er so eine Übertragung wieder anguckt, wieder was lernt oder wieder reinfindet, nachdem er 10 Jahre nichts geguckt hat. Oder neu, oder die Namen mal vorgestellt bekommt. Ne? Wenn da jetzt Degenkolb irgendwie mit einem 2-Minuten-Feature gefeatured wird, was der diese Saison schon alles gewonnen hat, das ist Zeit, wo du dir denkst, boah, die soll mir jetzt lieber die Ausreißergruppe zeigen, als 2 Minuten über Degenkolb, was ich alles eh live gesehen habe. Und in diesem Zusammenhang finde ich dann noch 10 bis 20 Mal schlimmer, dass deine Geschichte von Nibali am Anfang. Weißt du? Weil die Leute, die keine Ahnung haben, die nehmen das dann ja auch noch für bare Münze. Ne? Die ARD hat den Vertrauensvorschuss, den glaube ich das ja, was die da sagen. Ne? Deswegen will ich das nochmal dick und fett unterstreichen, was du da gesagt hast. Für Lieschen Müller, die keine Ahnung vom Radsport hat und sich dann mal wieder ein Radrennen anguckt, für die glaubt das ja dann einfach. Und, sehr lustig, wann war das? Am Sonntag, ne? War das am Sonntag oder am Montag?
Sonntag mit Nibali, die Situation.
Ah, genau, Sonntag. Am gestrigen, nee, boah, ich bin völlig durcheinander mit den Tagen. Wurscht, einen Tag später, meine Frau hat ja im Moment die Chance, tagsüber die Tour de France zu gucken und macht es auch fleißig. Gleiche Situation, ja. genau die gleiche Situation. Und ich glaube, es war mit Cancellara. Cancellara fuhr dann auch zwischen den Autos. Und da kam der Kommentar, ja, er nutzt jetzt hier den Windschatten aus. Das ist in solchen Situationen auch in Ordnung. Das kann man dann machen, weil... Und genau das Gegenteil erzählt. Ja? Was soll man denn da sagen? Wenn ich da zuschaue...
Vielleicht ist unser Einfluss da doch größer, als wir manchmal denken.
In dem Fall war es nicht dein Einfluss, weil das war dein schöner Kommentar, den du da auf der ARD-Seite hinterlassen hast bei Facebook. Aber in der Tat, also ich habe dir, glaube ich, den Screenshot noch geschenkt, weil meine Frau hat mir eine Nachricht geschickt und und hat sich kaputt gelacht darüber, dass wirklich genau das Gegenteil gesagt wurde. Und das ist ja dann auch in Ordnung, weißt du, dann soll man auch sagen, okay, wir haben gestern hier übrigens Bullshit erzählt, wir haben uns nochmal ein bisschen eingelesen und so weiter. Das ist ja völlig in Ordnung, ne? Wir erzählen hier auch manchmal Quatsch. Wenn ich erzähle, Degenkolb hatte eine Chance an der Neue von Hui, habe ich mich verrannt, egal. Ne? Kann man ja machen, muss man hinterher sagen, blöd gelaufen. Aber ich finde, die ARD sollte dann auch so ein bisschen, ich schwanke noch. Am liebsten wäre mir, ich weiß nicht, ob einer der Zuhörer das technisch schon umsetzen konnte oder sich darüber Gedanken gemacht hat, die Bilder der ARD mit dem Ton von Eurosport. Das wäre so meine Traumvorstellung im Moment. Weil die Bildqualität der ARD ist ja doch um einiges besser als die von Eurosport. Das muss man ja auch mal so sagen.
Ja, also die Bilder von der Tour generell, wie die aufbereitet werden, es ist schon klasse und es unterscheidet die Tour auch ein Stück weit von jedem anderen Radrennen auf der Welt. Der Giro ist schön, macht auch echt Spaß zu gucken, aber allein die Bilder von der Tour sind echt ein Alleinstellungsmerkmal und allein das hebt die Tour über alle anderen Radsport-Events, die es da jetzt quer über den Planeten da wirklich gibt. Also die Tour nicht nur vom Bereich Radsport her so das Größte, sondern auch von der ganzen medialen Aufbereitung. Ist schon auch sehr, sehr toll. Und ich habe schon auch die Hoffnung, dass das ARD und ZDF vielleicht auch mal irgendwann wieder in Kooperation zusammen an den Punkt kommen, wo sie vor etwa 10 Jahren schon mal waren, zumindest was die Berichterstattung angeht, weil das war richtig großes Kino.
Wir sind ja käuflich. Man kann uns ja, ne, also man müsste uns einfach vielleicht, wenn ich jetzt kurz ein verbales Bewerbungsschreiben machen müsste, man müsste uns doch einfach nur das Gehalt, was wir im Jahr verdienen. Ja, für die drei sagen wir mal, wir brauchen 3 Wochen bei der Tour, 2 Wochen vorher, 2 Wochen nachher machen wir noch, nur um uns vorzubereiten. Sagen wir mal, wir arbeiten 6 Wochen. Oder? Das wären okay. Wir würden ja auch alle Grand Touren machen, oder? Wir würden alle Grand Touren machen mit 1 Woche vorher, 1 Woche nachher Vorbereitung. Das heißt, die könnten uns als Arbeitnehmer gewinnen für 15 Wochen Arbeit im Jahr. Wir würden in den 15 Wochen das gleiche Gehalt kriegen, also wie wir sonst im Jahr bei unseren alten Arbeitsstellen verdienen und dann wäre alles gut, oder?
Nein, naja, gut, da müsste man sich jetzt schon nochmal Gedanken machen, aber natürlich im Bereich Radsport zu arbeiten wäre schon ein Traum, klar.
Ja, das werden die uns, keine Sorge, Chris, wir haben jetzt morgen nicht irgendwie Post. Stell dir mal vor, du kommst morgen zum Briefkasten. Ja, hier, Herr, hier haben wir Ihre Bewerbung erhalten, ist in Ordnung, machen wir so. nee, aber ja, wir sind ja käuflich. Ja, das ist ja möglich. Die können uns ja mal so, die sollten uns einfach mal für die Etappe nach Paris, könnten die uns einladen, ja, nach Paris.
Aber das ist ja die langweiligste Etappe von allen.
Also. Nee, lass mich mal ausreden. Und wir würden dann einfach so diese Etappe ist ja langweilig, ne, und dann würden wir zwei die Rekapitulation der ganzen Tour gestalten. So eine Viertelstunde, 20 Minuten Bericht und dafür können die uns nach Paris einladen.
Ja, aber da müsste ich dich vorher ganz klar oder ganz ja in jedem Detail schulen, was du sagen darfst und was nicht. Sonst sind wir da ganz schnell wieder weg vom Fenster.
Ja, einmal. Also einmal reicht ja.
Angst von wegen Nairo Quintana gewinnt diese Etappe im Schlusssprint vor. Wen gibt es da noch? Vor Jean-Christophe Perrault. Dann hört es auch schon auf.
Ja, wir brauchen das nur einmal machen. Das ist wie Marathonlaufen. Einmal machen reicht. Ja, schön war's. Also ich sehe, wir sind oft einer Meinung und an den entscheidenden Stellen nicht und das ist super. ARD, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal diesen Beitrag auch der ARD schicken. Sollen die sich doch mal damit auseinandersetzen, was wir da so machen.
Und ja, muss vielleicht jetzt nicht sein, aber bevor wir jetzt den Deckel drauf machen.
Habe ich was vergessen?
Was ganz Wichtiges, was vielleicht ein bisschen verständlich ist, dass es im Trubel um die Tour ein Stück weit untergeht. Ja, Österreich-Rundfahrt, ja. Und da gibt es was ganz Spannendes zu berichten. Da hat nämlich ein junger Deutscher den ersten Profisieg seiner Karriere.
Rick Zabel. Er hat ihn seiner Mutter, seinem Vater gewidmet.
Ja, auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also ja, es ist ganz, ganz junger Fahrer, 21. bei der Österreich-Rundfahrt, der ist vielleicht nicht das allergrößte Rennen, aber manchmal ist es ja doch so, wenn man dann erstmal so ein Rennen gewonnen hat, dann platzt da vielleicht auch ein Stück weit der Knoten und er hat noch echt einige Jahre Zeit, um sich da als Radfahrer zu entwickeln und vielleicht auch ein bisschen zu spezialisieren. Ganz, ganz schönes Ergebnis, sollte man jetzt nicht vergessen, wenn auch die Tour jetzt zurzeit natürlich ganz klar das Interesse dominiert.
Nee, vollkommen richtig. Also da rennst du bei mir offene Türen an. Wir haben heute sogar bei der Arbeit kurz drüber gesprochen, über Rick Zabel und dass er da die erste Etappe gewonnen hat. Also in der Tat etwas, was man nicht vergessen sollte. Man hat ja auch vielleicht ein bisschen darauf spekuliert, dass er in Frankreich mit dabei ist, war dann ein bisschen überrascht.
Nicht?
Ich glaube, er selber hatte sich schon...
Nicht mal im Ansatz, der ist den Giro gefahren.
Dann verwechsel ich da mal wieder was.
Der ist 21 Jahre, ist den Giro gefahren. Also
nee, dann werfe ich das durcheinander, dass er den Giro gefahren ist. Ich wusste nur, Rick Zabel, irgendeine Grand Tour war da was. Das hatte ich nicht mehr im Kopf, dass er den Giro gefahren ist und das nicht schlecht. Dann ziehe ich zurück.
Rüdiger Selig hatte drauf spekuliert, die Tour zu fahren. Vielleicht verwechselst du ihn mit Rüdiger Selig.
Ja, das kann sein. Ich weiß nur, dass irgendein junger BMC-Fahrer enttäuscht war, nicht mit dabei war. Und es war nicht Markus Burkhardt. Deswegen kann sein, dass ich das mit Selig zusammengeworfen
habe. Junger BMC-Fahrer. Ach so, BMC. Ja gut, dann ist es nicht Rüdiger Selig. BMC wird einige junge Fahrer da noch haben, die da jetzt nicht starten durften.
Wurscht. Wir waren es nicht. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Auch, das muss ich sagen, du hast dir heute etwas früher Zeit genommen, als wir eigentlich geplant haben. Dafür danke im Namen aller hier Anwesenden. Wünsche euch noch eine schöne Tour. Ich denke, wir peilen mal so ganz grob den ersten Ruhetag dann als neuen Sendungstag an. Bis dahin. Das ist wieder so ein, du hast das mal sehr schön gesagt, wir versuchen das mal in so Blocks zu gestalten und ich glaube, das ist so der Abschluss eines nächsten Blocks, oder?
Nach dem Teamzeitfahren? Mhm. Ja, absolut. Also danach ist ja dann auch der Ruhetag.
Genau.
Und dann geht's ja dann auch, ehrlicherweise, dann ist es so richtig los. Also nach dem Teamzeitfahren geht's dann, ja, in die Berge und dann gleich die Bergankunft und da wird man schon mal sehen, wer da vielleicht ja die beste Form an den Tag legt und dann heißt es auch kein Verstecken mehr. Spätestens dann wird man sehen, was ein Contador drauf hat, was ein Quintana am Berg drauf hat. Bei der Route Süd haben sie sich erst noch so ein bisschen bekriegt, hat noch, zumindest Quintana hat, glaube ich, am Berg noch nicht alles gezeigt, wollte vielleicht noch nicht sämtliche Asse da aus dem Ärmel schütteln, aber dann, ja, dann geht's zur Sache.
Und da wünschen wir euch viel Spaß, uns viel Spaß und allen Radsportfans. Okay?
Definitiv.
Alles klar. Dann einen schönen Abend und viel Spaß bei der Tour noch. Tschüss.
Ciao, ciao.